Und es gab viel Arbeit. Die Hofgelehrten unterrichteten. Alle höheren Geistlichen des Reiches kamen zu ihnen nach Aachen, um schreiben und lesen zu lernen und um das Evangelium in richtiger Weise verkünden zu können. So wollte es König Karl. Die Schrift aus uralter Frankenzeit, unförmige, abenteuerlich geschwungene Zeichen, ein chaotisches Durcheinander von Linien, die wohl nur der Verfasser selbst entziffern konnte. Der König glaubte, dass durch verunstaltete Form ein falscher Sinn übertragen würde. War es denkbar, dass dieses Gekrakel Gottes Wort übermitteln könnte? Karl schaffte Ordnung. Die alte römische Schrift kam wieder zur Geltung und mit ihr die Sprache der Römer. Reines, gutes Latein war bei den antiken Autoren zu finden, die das Christentum noch nicht kannten. An ihren heidnischen Werken lernten die germanischen Geistlichen mühsam die Sprache der Bibel. Und mit dem Erlernen der fremden Sprache warfen sie tiefe Blicke in das Leben des alten Rom. Ernst und leidenschaftlich lasen und kopierten die Kirchenmänner im Karlsreich antike Dramen und Heldenlieder. Amüsiert schrieben sie wieder und wieder Komödien und Liebesgedichte ab. So verinnerlichten die Germanen, ohne es selbst recht zu bemerken, die geistige Unruhe der antiken Autoren. In diesen Mönchen blühte für kurze Zeit die alte Kultur des Südens wieder auf. Bald schufen sie selbst hervorragende Kunstwerke. Der Glanz von Wissenschaft und Dichtung, Malerei und Architektur strahlte aus in die Klöster der Provinz. Und wie lebten die Mönche? Ein Geistlicher aus St. Gallen entwarf den Grundriss des idealen Klosters, einen Musterplan, der noch jahrhundertelang gültig war. Im Zentrum steht die Kirche. Südlich davon die Wohnräume der Mönche. Um die Kirche und den Wohnbereich reihen sich alle Anlagen, die zur Versorgung des Klosters notwendig sind. Der Gemüsegarten mit Gänse- und Hühnerzwinger, die Wirtschaftsgebäude mit Scheunen und Werkstätten, Stallungen für Schafe, Ziegen, Schweine, Rinder und Pferde, das Gästehaus, die Schule und das Abthaus. Das Hospital in der ruhigsten Ecke des Klosters. Auf dem Friedhof stehen ausgesuchte Obstbäume. Das Kloster als Ganzes ist eine kleine, sich selbst versorgende Stadt. Wenn der Leiter des Klosters sein Studium beendet, stellt er die heiligen Schriften in die Regale des Bücherschrankes zurück, verwahrt das Tintenfass an sicherem Ort und zieht die Reitstiefel an. Er bindet sein Schwert um und folgt dem Aufruf des Königs zum Kriegszug. Äbte sind Heerführer. Sie kämpfen für das Christentum und stärken ihren König. Karl ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Halb Europa hat sich ihm unterworfen. Schon nennen ihn seine Berater Oberhaupt aller Christen. Der König lässt seinen Thron in die Aachener Palastkapelle stellen. Am Weihnachtstage des Jahres 800 wird der Franke in Rom vom Papst sogar zum Kaiser gekrönt. Unverzüglich lässt Karl im ganzen Reich eine neue Münze mit seinem Bildnis verbreiten. Es gibt ein Vorbild für den Kopf, die Hauptmünze des alten römischen Kaisers Konstantin. Der Franke hält sich für einen zweiten Konstantin und für den Erneuerer des christlichen römischen Reiches. Allein der Schnurrbart ist germanisch. Karl selbst hat ihn angeordnet. Der römische Kaiser bleibt doch ein Germane. Und wie ein germanischer Großbauer befiehlt er im Falle seines Todes, das Reich wie einen Hof unter seine Söhne aufzuteilen. Am 28. Januar 814 stirbt Kaiser Karl. Die Nachkommen erben, das Reich zerfällt. Neue Völker überziehen Europa mit Krieg. Ein Mönch klagt, Romanen, Franken und die ganze Christenheit sind tief im Gram, von Elend bedrückt, wehe uns Jammernden. Es klagt der Erdkreis um den Tod des Herrschers Karl, Wehe uns Jammernden.